Herzlich willkommen bei Feinhörig. Jedes Jahr feiert die OJC ihr Jahresfest. Wir laden Freunde aus dem ganzen Land und aller Welt nach Reichelsheim ein und verbringen einen intensiven Tag mit Gottesdienst, Workshops und vielen guten Gesprächen. An Himmelfahrt war es wieder soweit. Unser Gastredner war dieses Jahr Andreas Boppart. Er ist Leiter von Campus für Christus Schweiz und hat die Predigt im Festgottesdienst und einen Workshop gehalten. In zwei Feinhörig-Folgen, die zusammen veröffentlicht werden, kann jetzt beides nachgehört werden. Die Predigt hat Bobby zum Motto des Jahresfests, Weiterdenken, gehalten. Viel Spaß beim Hören.
Ich habe mich sehr gefreut für die Einladung zu euch, Offensive junger Christen. Ich war überrascht, dass ich eingeladen werde dazu, weil ich bin Schweizer, ich bin alles andere als offensiv. Wenn wir irgendwas zum Beispiel bestellen, dann sagen wir 7-mal, Entschuldigung, darf ich noch dieses Bier bestellen? Oder ist okay, wenn es ein Wasser ist. Wir entschuldigen uns ja ständig, wir sind überhaupt nicht offensiv. Und ich habe 4 Kinder und meine Kinder sagen mir immer wieder sehr eindrücklich, dass ich überhaupt nicht mehr jung bin bei offensiv. Und jung bin ich nicht dabei. Christ, das mag wohl sein. Da würde ich mich dazu gehörig fühlen. Ich weiß nicht, ob ein Drittel reicht, um hier ein paar Gedanken zu platzieren. Aber wenn ich so in die Reihe schaue, dann ist es eher offensive, jung gebliebener Christen, von dem her. Da gehöre ich dazu, innerlich jung. Ja, ich fühle mich immer noch wie 45, obwohl ich da schon vor einem Jahr vorbei bin. Ich liebe diese Geschichte von Petrus und Cornelius, weil sie uns vor Augen malt, wie wir sind. Wir denken, jetzt sind wir ja 2000 Jahre alt und doch spielt diese Geschichte heute nach wie vor auch in diesem Raum, in unserem Herzen. Und wenn wir über Weiterdenken oder Weiterglauben nachdenken, ich denke, das ist etwas so Zentrales. Und wir nicken, weil es so schön klingt, aber wir wollen es alle nicht. Weil es ist ja anstrengend, immer wieder aus den eigenen Glaubenskonstrukten auszubrechen. Und ich würde behaupten, Gott ist so. Wir sind so oft dieser Petrus, wir sind so oft diese Petra. Wir haben klare Vorstellungen und wir wissen, was richtig und falsch ist. Wir sind so unglaublich orthodox, das heißt richtig glaubend. Und wir torpedieren dann immer innerlich, liebevoll natürlich und wahrheitsgetreu, den Andersglauben der anderen. Da sind wir unglaublich gut. Da machen wir Petra, aber das ist doch nicht koscher. So wie du glaubst, ist nicht koscher. Und das Wunderbare der Bibel ist, dass Gott so anders ist und dass er nicht das andere torpediert, sondern dass er immer uns torpediert, unsere Rechtgläubigkeit. Das in der ganzen Bibel, das, was Jesus immer so angegangen hat, ist dieses fromme Getue, dieses religiöse, dieses Du und Ich. Das ist ja so ein bisschen das Erschreckende. Wir denken, ja, er zeigt mit mir auf den Finger auf diese anderen, die so unkoscher sind. Und eigentlich zeigt er ständig auf mich. Denkt, wieso bist du so religiös, Bobby? Könntest du nicht ein bisschen mehr so sein wie ich, nämlich weit? Weit denkend, weit glaubend. Und ich mag's, da immer wieder herausgefordert zu werden von diesem wunderbaren Gott, weil eben es torpediert mich und es torpediert nicht das, was ich ständig torpediere bei den anderen. Und da sind wir beim Abenteuer des Glaubens und des Lebens. Und wenn sich dein Leben und dein Glaube nicht wie ein Abenteuer anfühlt, dann bist du so ein Petrus oder so eine Petra. Irgendwo in einer Box gefangen von religiösen Richtigkeiten. Und es würde sich vielleicht lohnen, das mal von Gott richtig wachrütteln zu lassen. Es hat eine amerikanische Schriftstellerin gegeben, die Helen Keller, und sie hat gesagt, das Leben ist ein Abenteuer oder nichts. Das Leben ist ein Abenteuer oder nichts. Für sie war das Leben ein Abenteuer. Sie war mit 19 Monaten, ist sie erblindet und durch eine Krankheit und sie konnte nicht hören und konnte nicht sehen, hat dann auch nicht richtig geredet und musste das Leben ganz anders erfassen. Und das ist ja vielleicht manchmal eine Chance, wenn das Leben nicht einfach so in der Box daherkommt, die uns gewohnt ist. Und was ich mag an Gott ist, dass er so anders ist und uns immer wieder zwingt, in die Weite zu glauben. Ich habe das in meinem Buch als neuländisch beschrieben. Er ist ein neuländischer Gott, weil er uns immer wieder in Neuland hineinführt. Er hat sein Wesen nicht ständig neu erfunden, aber seine Art, wie er uns als Menschen begegnet ist, war immer wieder neu. Das war nicht immer derselbe. Das war immer wieder andersartig. Ganz am Anfang, da war Tohuwabohu, da war Chaos und da war diese Ruach, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und dann hat er eine Idee und sagt, komm, ich mache mal so einen Garten und ich werde mal Gärtner. Und dann ist er so mit den Menschen so als Gärtner, er ist da, sie wandelten durch den Garten. Muss man sich mal vorstellen. Das war anders, als wir es heute erleben. Und dann plötzlich aber kommt dieser Bruch und er ist dieser distanzierte, mystische, dieser nicht verfügbare Gott, der vielleicht nur noch zu Einzelnen spricht. Das war eine ganz andere Gotteserfahrung. Und dann plötzlich sagt er, komm, ich habe noch eine andere Idee. Ich komme euch wieder ganz, ganz nah. Und dann ist er so Feuersäule in einer Wolke, ist er drin bei dem Volk Israel durch die Wüste. Also Feuer in der Nacht und so Wolke am Tag. Und wenn wir mit denen reden und sagen, ja, weißt du, Geist Gottes spürt man so als inneren Frieden, dann würden sie sagen, nee, den siehst du da vorne, da raucht's, ja? Und die würden sagen, nee, das ist falsch. Mach's an auf Petra und Petrus sagt, so kann Gott nicht sein. Und die sagen, doch, so erleben wir ihn. Und dann macht einen auf Holländer und wird Camper und ist in dieser Stiftshütte drin. Und die Holländer, die fahren bei uns immer durch mit dem Camping. Gott macht sich so ein gelbes Nummernschild dran und dann zieht er rum im Zelt in der Bundeslade. Das ist ein ganz anderes Konzept von Gott. Und dann irgendwann sagt er, komm, genug gezeltet, man wird ja mal erwachsen, gell, und macht der Tempel. Ja, jetzt bin ich im Tempel, im Allerheiligsten, da kann ich mir begegnen oder nicht begegnen, nur Einzelne. Und dann hat er eine, ich werde mal Mensch. Ja, das ist so crazy. Logisch hat das niemand fassen können. Das ist anstrengend. Wie Mensch, du bist mystisch, du bist weit weg, du bist distanziert. Du bist nicht einfach verfügbar. Man kann dich nicht verzwecken. Der Mystikermeister Eckhart hat ihm gesagt, Gott ist keine Kuh. Du kannst ihn nicht einfach melken und besitzen. Und dann ist er plötzlich Mensch. Das ist logisch ordentlich verwirrend für uns. Und dann sagt er, komm, die Mensch-Idee, die war gut, die war wichtig, aber jetzt mache ich mal sowas mit Geist, ja? Jetzt bin ich überall so als Geist, die wird ausgegossen. Und komm, ich was noch will, ich werde in euch reingegossen, in euch drin leben. So. Logisch sind wir immer wieder mal verwirrt und sagen, Gott, crazy. Wie ist das? Wie bist du greifbar? Gott selber ist neuländisch. Er hat das ganze Leben und den Glauben auf Entwicklung ausgelegt. Nachfolge ist nicht einfach, Petrus, glaube an mich. Ja, ich glaube nicht, okay, tschüss. Sondern, nee, folge mir nach, das ist eine Bewegung. Das hat alles mit Bewegung zu tun, mit Weite, mit Weitdenken. Psalm 31, er stellt meine Füße auf weiten Raum. Offenbarung 21, sieh, ich mache alles neu. Kolosser heißt es, der innere Mensch, das, was in dir drin ist, das wird immer wieder neu geschaffen. Das ist nicht einfach, ich setze mich in die Box und jetzt gehe ich einfach noch jedes Jahr das ans euer Jahresfest und der Herr hat mich lieb. Nee, das ist eine Entwicklungsrichtung. Man sieht es in der Schöpfung, die sich ständig erneuert. Man sieht es an unserem Körper. An diesem Tag werdet ihr heute 14 Gramm Hautzellen verlieren. Ja, 14 Gramm sind weg. Und das ist gut so. Würde das nicht geschehen, dann hättet ihr, ich habe es mal ausgerechnet, mit 80 Jahren 400 Kilogramm mehr. Ohne irgendwas falsch zu machen. Also Gott sei Dank ist das Zeugs weg. Aber das erneuert sich. In einem Monat habt ihr eine komplette neue Hautoberfläche. Ein normaler Mensch, ein gefährliches Wort normal, ein normaler Mensch hat 100.000 Haare auf dem Kopf. Kommt auf die Haarfarbe drauf an und es gibt auch Leute, die drücken den Schnitt da ordentlich runter, aber meistens ist das Haar schon irgendwo, das ist am Rücken oder so, aber man hat Haare. Aber 100.000 Haare auf dem Kopf, die wachsen in 3 Tagen 1 Millimeter. Das heißt, man hat in einem Tag 30 Meter neues Haar da oben. 30 Meter! In einem Monat 1 Kilometer Haar. Das ist einfach Produktion. Da läuft etwas. Das ist Entwicklungsdynamik des Glaubens. Es ist keine Box, in die man sich setzt. Es ist vielmehr wachstümlich und der Glaube darf und muss mit dir mitwachsen. Als Veranschaulichungsbeispiel wäre da besser ein Tripp-Trapp. Kennt ihr noch Tripp-Trapp? Das ist ein Stuhl, der wächst mit den Kindern mit. Glaube ist wachstümlich. Da wächst etwas mit. In diesem Vers da, 2. Korinther, da heißt es, mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden. Aber unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Da geschieht etwas. Das ist etwas Wachstümliches, etwas Weitendes, weil Gott hat dein Herz, deine Seele, deinen Geist auf dieses Weiten ausgelegt. Und ich erlebe, und das ist eine Beobachtung, die ist sehr subjektiv, dass es eigentlich im Leben nur zwei Entwicklungsrichtungen gibt. Und für die kann man sich entscheiden. Entweder wird im Laufe des Lebens dein Herz weit oder dein Denken eng. Das ist sehr dualistisch und polarisierend und normalerweise ist meine Theologie nicht so, aber ich glaube, das ist wahr. Wir haben die Entscheidung, in welche Richtung wir uns bewegen wollen. Und wenn wir mal unseren Freundeskreis screenen, bei den anderen geht's ja immer einfach, da sieht man's gerade, ja. Da gibt's manchmal Leute, die werden eng. Das ist natürlich angstgetrieben, und das ist vielleicht kein guter Ratgeber, aber angstgetrieben oder durchs Leben gezeichnet und da kommt eine Enge rein und man spürt's. Oder aber man schafft es gemeinsam mit Gott, diese Ängste zu durchbrechen, diese eigenen Barrikaden, die wir uns bauen, diese Boxen, die wir uns gebaut haben, die andere Menschen uns vielleicht gebaut haben, immer wieder mit Gottes Kraft und Liebe zu durchbrechen und in eine Weite hineinzufinden. Man kann im Leben geistlos bitter werden oder geistlich fitter. Und wenn man sich jetzt selber mal anschaut, wo hast du das Gefühl, bist du gelandet? In einer Weitherzigkeit oder in einer Engstirnigkeit? Die Ängste vor dem Weiten, sie sind immer da, weil es gibt doch das Wahre, das Richtige, das muss bewahrt werden und dann sind wir wieder im Petrus-Modus, im Petra-Modus. Und das Wunderbare ist bei Gott ja nicht, dass er einfach irgendetwas dann loslässt, um irgendwo in eine Richtung abzugleiten. Das ist der Mensch, diese Polarisierungsdynamik und Lieblingseigenschaft, immer in einer Ecke, irgendwo an einem Rand zu stehen, das ist unglaublich menschlich. Einer meiner Lieblingsverse verdeutlicht das und es ist überraschend, ich habe gehört, es ist auch bei euch der Jahresvers. Das ist im Psalm 18, das ist so ein wunderschöner Vers. Wenn man 19 und 20 zusammennimmt, dann heißt es, der Herr wurde mein Halt und führte mich ins Weite oder in die Weite. Und das ist so eine wunderschöne Dynamik, das ist genau das, was ihr vorher beschrieben habt als Generous Orthodoxy. Einer der großen neuzeitlichen Theologen ist der N.T. Wright. Er ist einer, der hat ganz laut darüber geschrieben. Er hat gesagt, wir brauchen eine Generous Orthodoxy. Orthodoxie heißt eben das richtige Glauben. Es gibt Dinge, die sind richtig, die fühlen sich richtig an. Aber in dem drin bin ich unglaublich generös, wenn du nicht zum selben Schluss kommst wie ich. Und das ist eine wunderbare Haltung zu sagen, ich habe meine Überzeugung, die muss ich nicht verlassen, um in die Weite zu kommen. Ich habe meine Überzeugungen, aber das erst lässt mich weitherzig werden mit dir, selbst wenn du meine Überzeugung nicht teilst. So lässt es sich menschlich leben, so funktionieren Beziehungen, so funktionieren Kommunitäten, so funktionieren Gemeinschaften, so funktionieren Ehen. Ich habe meine Überzeugungen, die muss ich nicht aufgeben, um dich zu lieben. Aber ich kann es akzeptieren, dass du nicht zu denselben Überzeugungen kommst. Generous Orthodoxy. Und das genau meint dieser Psalm, der Herr wurde mein Halt. Ich habe einen Halt und genau deshalb führt es mich in die Weite. Es ist eben nicht ein Halt wie so ein Anker, der mich zurückhält. Das hat man dann manchmal Angst, wenn man die Weite liebt. Da kommt immer dieses Orthodoxe, das mich zurückhält. Das ist eben nicht so der Fall. Das Buch Neuländisch habe ich auf den Philippinen geschrieben. Da hatten wir manchmal bis zu 40 Grad und ich war da verschwitzt, saß nur noch in der Unterhose schreibend da in meinem Buch. Und über uns haben die Geckos, den sagt man Tukus, haben da gewütet und die Mücken weggefressen, Gott sei Dank. Und die haben eine faszinierende Eigenschaft, weil die können einfach so Wände hochlaufen. Und dann kann die sogar an der Decke. Nur ganz, ganz selten in diesen 3 Monaten, wo wir da gelebt haben, ist mal einer runtergefallen. Lustigerweise dann immer genau auf Tamara, meine Frau. Keine. Aber normalerweise hängen die Viecher einfach an der Decke. Ich war ja im früheren Leben mal Sekundarlehrer, das ist bei uns Mathe, Physik, Biochemie für die 6. bis 9. Stufe. Und das ist spannend, weil die haben ja Millionen Härchen, ja? Die Van der Waalschen Kräfte. Habt ihr das schon mal gehört? So in der Schulzeit, Van der Waalsche Kräfte? so atomare Anziehungen, weil sich die Elektronen unkontrolliert verschieben, gibt es immer so ganz kurzzeitige Impulse. Deshalb sind die da oben. Aber das ist für mich so ein schönes Bild für diesen Psalm. Die haben Halt, die können, was sonst gar nicht möglich wäre. Die wären einfach sonst am Staub schlucken. Und jetzt haben die ganzen neue Dimensionen, die können Wände, die können an Decken hängen. Ich hätte das super gerne. Stell dir vor, ich würde jetzt heute oben predigen. Kann ich nicht. Aber der Herr wurde mein Halt, van der Walsche Kräfte, angesaugt. Aber es ist nicht einfach, I'm stuck, ich klebe hier. Ich habe eine Maus gefangen und habe so einen Klebestreifen hingelegt und dann, die war von etwa 60 km/h auf null in 0,02 Sekunden. Das ist nicht mehr und führte mich in die Weite. Das war einfach, nein, keine Weite mehr, ja? Nicht in meinem Schlafzimmer. Aber die, Tukos, die haben einen Halt und deshalb kriegen sie Weite und neue Dimensionen. Und genauso ist Glaube konzipiert. Gott gibt uns Halt, gibt Dinge, die geben uns innere Klarheit und deshalb könnten wir so entspannt mit anderen umgehen, könnten wir so entspannt neugierig durchs Leben gehen, könnten wir so entspannt Abenteuer glauben und Abenteuer erleben. Die Frage ist, ob wir Gott, Gott sein lassen. Erlaubst du Gott, Gott sein zu dürfen? Weil ganz oft haben wir in unserem Kopf Strukturen, Denkmuster, wie Gott nicht sein darf und wo er nicht auftauchen darf und wo er gar nicht kann. Ich bin evangelisch aufgewachsen, meine Eltern haben mir eine große Weite beigebracht. In unseren Kirchen evangelisch habe ich manchmal dann erlebt, wir sind schon ein bisschen richtiger als andere, gerade in der religiösen Strömung, wo ich dann drin war. Die anderen sind schon auch okay und wir sind ein bisschen okayer. Und dann gibt's noch die Katholiken, die sind schon auch irgendwie Christ, aber wir sind ein bisschen mehr Christ. Weil die sind ein bisschen falsch Christ. Manchmal nicht mal ausgesprochen, es war nur so implizit, so niederschwellig, wusste man es. Bis ich dann mal mit katholischen Freunden gebetet habe und gemerkt, boah, ich spüre der Geist Gottes. Darf der denn da sein? Und dann wurde ich mal eingeladen, das war schon ein längerer Prozess dann, in einer Kirche in Österreich zu predigen, in einer großen Salzburger Kathedrale. 10.000 junge Menschen. Der erste Abend ist Buße tun. Die stehen an beim Priester. Fragt man sich als evangelisch, braucht es jetzt einen Priester oder nicht? Das sind immer unsere Fragen in der Box drin. Aber da weinen Menschen, um 2-3 Stunden zu warten, um dann Buße zu tun und zu beichten. Am nächsten Tag war der Tag Christus ins Herz aufnehmen. Bekehrung. 1.000 Menschen vorm Altar, die sich für Jesus entscheiden. Und am dritten Tag ist gefüllt werden mit dem Heiligen Geist und hopp nach Hause. Und Freunde von mir waren da und haben gesagt, ja, das kann das Gottes Geist sein. Weil man nachher noch ein Lied zu Maria singt. Und Jesus wird fragen, hast du ein Problem mit meiner Mama? Was ist falsch mit dir? Und es ist wunderbar, an Orten Gott zu erleben, wo du denkst, ich habe gemeint, da dürfte er nicht sein. Also wir erlauben Gott manchmal gar nicht da zu sein. Eines meiner Highlight-Momente, das war so ein Punkt, ich habe paar Mal, ganz wenige Mal das Gefühl, Momente, wo ich in mir drin einen Gedanken hatte, ich sage immer wie eine Leuchtreklame, der hängt lauter in mir drin und bleibt länger. Und der ist irgendwie so scharf und gut, dass er gar nicht von mir sein kann. Ja? Das muss von außen reingelegt worden sein. Das war damals, als ich in Israel in dieser Grabeskirche stand. Und da gibt's so einen Salbungstein, heißt es. Da ist Jesus draufgelegen, als man ihn gesalbt hat. Und da gehen jetzt Menschen hin, pilgern hin und beten da, weil da ist eine Salbungskraft anscheinend und Menschen werden geheilt und so weiter. Und ich stehe da in der Ecke und sehe diesen Hunderten von Menschen zu. Und ich weiß ja, naturwissenschaftlich aufgeklärt, da kann kein Milligramm Salbung an einem Stein kleben, weil der Stein wurde erst im 13. Jahrhundert aus der Türkei eingeführt. Also wenn Jesus nicht eine heimliche Ferienreise gemacht hat, irgendwann mal, die nicht beschrieben ist im Neuen Testament, gab es keine Berührung zwischen Jesus und dem Stein, da ist keine Salbung drauf. Also purer Aberglaube. Und ich stehe da mit meinem richtigen Herzen, richtigen Denken, da in der Ecke und denke, wow, was die Leute da tun. Weil sparen 30 Jahre lang, dass einer von der Familie hierhin kann, dann knutschen sie den Stein ab oder legen irgendein Tuch oder einen Hut drauf, damit er Salbung abkriegt, damit die Leute zu Hause geheilt werden. Pure Aberglaube, ich stehe da und schüttel meinen Kopf. Nicht äußerlich, da bin ich cool, aber innerlich schüttelt sich mein Kopf. Und dann höre ich diese leise, klare Stimme, die in mir spricht und die sagt, Bobby, denkst du, ich habe mehr Freude an deinem Herz, dass da Richtiges denkt und Richtiges glaubt, aber so verurteilend über diese Menschen da, herablassend redet innerlich? Oder habe ich nicht vielleicht mehr Freude an diesen Menschen, die am falschen Ort, am falschen Stein nach dem Richtigen suchen, nämlich nach mir und mit sehnsüchtigen Herzen nach mir suchen? Boah, das hat mir wirklich Tränen in die Augen getrieben, weil es mich entlarvt hat als Petrus und als Petra. Meine Rechtgläubigkeit, wo Gott nicht sein kann und nicht sein darf. Und es hat weitergedacht und hat, was wäre, wenn Gott genau hier heilt? Wäre ich Gott und wäre ich wirklich so liebend, wie ihn die Bibel zeichnet, würde ich doch genau hier heilen, weil doch Menschen hier hinströmen, um nach ihm zu suchen. Da würde ich doch nicht auf so einen kleinen Bobbywurm hören, der mir sagt, Gott, da darfst du nicht sein. Das ist der falsche Stein. Nein, um Himmels Willen, tu hier kein Wunder. Und Gott sagt, come on, Bobby, könnten wir beide nicht ein bisschen weitherziger sein? Ein bisschen weiter denken, weiter glauben. Und ich habe deshalb auf meiner Glaubensreise immer wieder erlebt, dass Gott nicht die anderen torpediert, sondern meinen eigenen Glauben. Liebevoll und klar, und dass es mich weitet und in die Weite führt. Und deshalb ist meine Frage, erlaubst du Gott, Gott sein zu dürfen? Wo hast du in den letzten Monaten oder Wochen vielleicht etwas Neues an Gott entdeckt? Ist auch immer eine gute Frage. Wenn da nichts auftaucht, dann sitzt du vielleicht wieder in deiner Box. Wo hast du zum letzten Mal über das Leben gestaunt? Wer darf Gott bei dir sein? Und eine gute Frage durchs Leben zu gehen ist immer, wenn wir verwirrt und wieder ein bisschen irritiert sind über Dinge, einfach zu fragen, Gott, wo bist du in dem drin?